Buongiorno, guten Morgen. Ja, ich bin froh, dass ich hier bei euch sein darf. Ja, ich heiße Mario Carlo Magno und ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, als ihr diesen Namen gehört habt, aber normalerweise heiße ich Mario Karl der Große. Ich heiße tatsächlich so. In Italien, wenn ich mich vorstelle, ich heiße immer Mario Karl der Große. Und die, auch in Italien, im Fernsehen, da gucken die Leute schon ein bisschen so gestürzt, also bestürzt. Einmal musste ich bei der Stadtverwaltung anrufen wegen Informationen und ich habe mich ja so ganz nett bei der Verwaltung telefonisch gemeldet und habe gesagt, guten Tag, buongiorno, ich bin Karl der Große. Und in dem Moment war gerade still auf der anderen Seite und da bekam ich eine Antwort, ja und hier ist Napoleon. Als ich dann sagte, aber tatsächlich, das ist mein Name, ich heiße tatsächlich so, ich könnte Ihnen auch meinen Personalausweis zeigen. Im Faenza in Norditalien, wo wir sind, das ist also ein seltener Name. Ich komme aus dem Süden Italien und da ist dieser Name eher sehr oft vertreten. Aber das gibt mir immer dann die Möglichkeit, über Gott was zu sagen, weil ich sage, ja, ich bin zwar nicht ein Nachkomme dieses großen Königs, aber ich gehöre doch einem größeren König an und das ist Gott, der Herr. Und das ist für mich immer eine gute Möglichkeit, einen Punkt des Gesprächs zu haben. Und dann sage ich, hast du auch diesen König? Bist du auch ein Prinz oder so? Und ich stelle mich dann so vor, ich sage dann immer, ich bin tatsächlich ein Königskind in dem Sinne. Und das ist also, was ich mit meinem Namen anfangen kann. Ja, ihr habt sicherlich auch bemerkt, ja, wie kommt es, dass ich so die deutsche Sprache beherrsche? Ich bin als Kind einer Gastarbeiterfamilie nach Deutschland gekommen und in das schöne Hessenland bin ich dann gekommen. Und zwar, ich komme aus Nordhessen, bei Eschwege, Bebra. Das ist die Gegend, wo ich dann aufgewachsen bin. Und ich bin dankbar den Deutschen oder Deutschland, dass ich die Möglichkeit hatte, tatsächlich Gott kennenzulernen, in eine lebendige Beziehung mit Gott zu gehen. Deshalb also, ich bin den Deutschen auf dieser Seite sehr dankbar, weil sie mir den Weg zu Gott hingewiesen haben. Und ja, und ich komme aus einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Ich habe mit 19 Jahren angefangen, die Bibel zum ersten Mal zu lesen. Das war eine großartige Begegnung für mich. Es ist klar, als Italiener ist man katholisch erzogen. Man hat also die Tradition alles miterlebt und aber ganz konkret wurde ich hier in Deutschland mit 19 Jahren wurde ich konkret mit der Lebensfrage auseinandergestellt und zwar gibt es Leben nach dem Tod? Das hat mich sehr beschäftigt und in Jesus Christus habe ich dann tatsächlich Leben gefunden und er hat mir gezeigt, was es das Leben ist. Ich habe erlebt, was es Vergebung ist und dass ich dieses neue Leben mit Jesus gehen darf bis heute. Und das ist großartig, dass es also ich sowas das erleben durfte. Ja, dann bin ich nachdem ich 3 Jahre Christ war, bin ich dann auf eine Bibelschule gegangen, weil das Wort Gottes mich so interessiert hat und ich wollte richtig tiefer gehen in der Schrift. Und da habe ich meinen Beruf aufgegeben, meine Arbeit. Ich hatte damals eine gute Stelle. Mein Vater hat sich natürlich aufgeregt. Ja, wie kannst du sowas machen? Und er drohte mich und sagte, wenn du zur Bibelschule gehst, dann lass dich nicht mehr zu Hause blicken. Das war für mich sehr hart, aber mir war bewusst und klar, dass ich gesagt habe, okay, Herr, ich gehe trotzdem, weil ich möchte deinem Ruf folgen auf diese Art und Weise. Und ich bin gegangen. Und mein Vater hat mich nicht aufgenommen. Das heißt, ich durfte über ein Jahr durfte ich nicht nach Hause. Sag mal so, dass mein Vater bis heute ein bisschen noch immer denkt, naja, der ist Missionar, der ist ein Priester und der hat also, der sieht nicht den Wert da rein. Aber natürlich jetzt die Beziehung mit meinen Eltern, mit meinem Vater vor allem, hat sich das sehr gut gebessert, obwohl er die Dinge nicht akzeptiert immer, aber die Beziehung ist einfach gut geworden. Aber dann bin ich zur Bibelschule gegangen und dort habe ich dann auch meine Frau kennengelernt, Annegret. Und wir haben nach der Bibelschule geheiratet und wir hatten dann beide diesen Wunsch, diese Last, in die Missionsarbeit zu gehen. Und natürlich, wir haben gebetet und die Dinge bewertet in unserem Leben. Wo könnte unser Weg gehen? Und da hat es zwei Väter im Glauben gegeben in meinem Leben, die gesagt haben, Mario, du bist Italiener, du solltest nach Italien, ab nach Italien, um den Menschen dort das Evangelium zu sagen. Natürlich, ich hatte mir das angehört und ich habe das auch erwägt. Wir haben dafür gebetet und haben dann festgestellt, dass Italien tatsächlich ein Missionsland ist und dass es Missionare braucht. Und dann haben wir uns aufgemacht und wir haben uns dazu vorbereitet. Wir sind Missionare der Deutschen Missionsgemeinschaft und wir haben hier in ganz Deutschland also verschiedene Gemeinden und Geschwister, die hinter uns auch stehen und uns unterstützen in dieser Arbeit. Und nun, seit 1990 bin ich wieder in Italien. Der Herr hat uns 5 Kinder geschenkt und auch jetzt 4 Enkelkinder. Ja, und seit 1990 sind wir dort und machen die Missionsarbeit. Wir stehen in der Gemeindegründungsarbeit. Dieses Jahr besonders wollen wir wieder einen Hauskreis beginnen und das möchte ich euch als Gebetsanliegen mitgeben. Ja, das ist wunderbar, dass ihr auch dieses Thema euch erwählt habt, in dem Sinne, dass ihr schon letzte Woche über Heimat gesprochen habt. Und Heiko, gerade wie du sagtest, das ist sehr passend zu diesem Thema heute Morgen, wo ich uns ermutigen möchte, über Geborgenheit, diesen Aspekt der Geborgenheit nochmal zusammen zu sehen. Und tatsächlich, Geborgenheit hat was mit Heimat zu tun. Aber ich kann jetzt nicht nur diesen Punkt nehmen heute Morgen, aber das ist gewiss, dass wir uns dort, wo wir sind, uns geborgen fühlen. Und das ist so wichtig. Gott hat sich was dabei gedacht, wenn er deinen Vater, deine Mutter erwählt hat und du durch deinen Vater und deine Mutter in das Licht der Welt erblicken durftest. Und Gott hat sich was dabei gedacht, als er diese Stadt für dich gedacht hat. Er hat sich ja nicht, weil er irgendwie, er wusste, er hat einen genauen Plan mit dir, dass er Mons außen gewählt hat, dass du hier geboren bist oder wo du auch geboren bist. Das ist so wichtig, das ist so wichtig. Und zum Beispiel, dass der Herr uns unsere Eltern gegeben hat, das ist maßgebend. Wisst ihr, im Himmel, wenn ihr mich antreffen werdet, ihr werdet zu mir sagen, ach, du bist doch der Mario und deine Mutter heißt Antonia und dein Vater heißt Egidio. Ja, das kann man nicht weglöschen. Das ist so wichtig. Ich finde es auch schön, dass wir heute zur Muttertage erinnert werden, dass wir die Mamas ehren dürfen in besonderer Weise, weil Gott sie uns gegeben hat. Wir sollten also für unsere Eltern tatsächlich dankbar sein. Und ihr kennt ja das 4. Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber Geborgenheit, das ist so wunderbar. Wo der Herr uns hingestellt hat, da sind wir geborgen. Wir können im Leben seine Hand erleben, wie seine Hand über uns ist. Wo wir uns befinden, wo wir leben, wir sind geborgen. Da gibt's nichts zu rütteln. Das ist also eine Zusage, die Gott uns gibt. Und nichts kann uns schaden, von dem, was uns auch begegnet. Allerdings wissen wir, dass wir verwundbar sind, dass wir verletzbar sind. Und Verletzungen allerhand können wir erleben. Wir können auch verwundet werden. Aber, ihr Lieben, nichts kann uns tatsächlich schaden. Ihr kennt ja diesen Bibelwort aus Römer Kapitel 8. Die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Alle Dinge, im Grunde genommen heißt es zum Guten, die erwählt und zu seinem Namen gerufen worden sind. Alle Dinge dienen uns zum Guten. Dieser Bibelwort sagt ja nicht, dass alle Dinge gut sind, die uns passieren. Oder die Dinge, die passieren, gut sind. Das ist damit nicht gemeint. Wir können sie manchmal richtig vermeiden. Aber wichtig ist, dass Gott diese Dinge, die in unserem Leben passieren, sie zum Guten wendet. Zum Guten, das heißt zu unserem Wohl. Weil Gott weiß tatsächlich, was für uns gut ist und was für uns dran ist. Und deshalb, das ist so wunderbar, dass wir diese Zusage haben. Glaubst du, dass Gott für dich sorgt? Er lässt uns verstehen, dass er die volle Kontrolle auch in unserem Leben hat. Alle Dinge, die uns geschehen, geschehen uns zu unserem Wohl. Natürlich, das ist auch gemeint für die, die ihn lieben, das ist wohl klar. Die Gott nicht lieben, haben ganz schöne Schwierigkeiten, damit umzugehen. Aber die Voraussetzung, dass wenn wir Gott lieben, können wir diese Dinge verstehen, besser ja in unserem Leben verstehen, wie sie kommen, warum sie kommen und was wir damit machen können und wie wir mit den Dingen umgehen können, weil wir Gott lieben und wir verstehen unseren liebenden Vater. Im Grunde genommen und letztendlich ist es wichtig, letztendlich, was es für ein Mensch aus uns wird. Gott sieht diese Dinge in unserem Leben. Er möchte unser Charakter, dass unser Charakter sich in seinem Bild verwandelt wird. Und im Grunde genommen, wenn wir am Schluss unserer Erdenzeit leben stehen, was wichtig ist, ist einfach, dass Gott unseren Charakter sehen möchte. Wie ist der Mario? Gott ist mehr daran interessiert an meinem Charakter als alles andere, was da ist. Wir können dem Herrn nichts tragen und sagen, ich habe das geschafft, ich habe das gemacht, ich kann zurückschauen und kann sagen, guck mal, wie viele Sachen ich gemacht habe. Nee, Gott ist auch, er freut sich auch über diese Dinge. Aber vielmehr, Gott möchte unser Herz, wie unser Herz bestellt ist, wie wir, was da für eine Absicht dahinter ist. Das ist ihm viel wichtiger und wie sich unseren Charakter entwickelt dabei. Das ist ihm am Herzen. Und der Herr gibt uns auch das Gebet. Wir haben das Gebet. Und wir sagen zu Recht, dass das Gebet eine Waffe ist. Aber ist es uns auch bewusst tatsächlich, was ist das, was wir in der Hand haben? Gott, wenn wir seine Kinder sind, haben wir das Gebet als Waffe. Wir können unwahrscheinliche Dinge mit dem Gebet tun. Und das ist dann wichtig dabei, wenn wir das Gebet haben, dass auch wiederum unser Charakter eine wichtige Rolle spielt. Weil ich könnte mir, was weiß ich, dem Herrn fragen und bitten. Und die Frage ist, sind diese Dinge gut für mich? Kann ich diese Dinge ertragen? Bin ich, was ich dann dem Herrn bitte? Stellt euch mal vor, ich würde dem Herrn bitten und würde sagen, Herr, schenk mir morgen früh, dass da draußen ein roter Ferrari steht, ein rotes Ferrari. Ich könnte dieses Gebet beten und auf einmal steht das Auto da tatsächlich. Und ich würde dann einsteigen und ich kann mit dem Ding überhaupt nicht fahren. Weil ich kriege das nicht in der Reihe. Ich würde vielleicht mit dem Auto fahren und würde vielleicht in der nächsten Ecke vielleicht auf eine Wand zufahren, weil ich nicht mit der Handlung des Autos fahren kann. Was ich damit sagen will, dass Gott uns auch diese Macht des Gebets gibt. Aber es ist wichtig, dass wir auch an unserem Charakter arbeiten. Dass wir Dinge fragen, die wir tatsächlich auch handhaben können. Und Dinge, die wir auch ertragen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir an unserem Charakter dran arbeiten, dass wir Dinge fragen, wo wir dann auch tatsächlich in der Lage sind zu ertragen. Aber in Bezug auf Geborgenheit möchte ich uns noch einen Text vorlesen. Der ist aus Markus Kapitel 4, und dort geht es um die Stillstürmung. Da heißt es in Kapitel 4 vom Markus-Evangelium, Vers 35, und da möchte ich uns hier einige Verse lesen. An denselben Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Es ist interessant, dass wenn wir mit Jesus leben, das bedeutet, dass wir manchmal durch Schwierigkeiten gehen können. Und Jesus uns ruft, Mario, komm bitte auf die andere Seite. Bist du bereit, auf die andere Seite zu kommen? Und es kann sein, dass wenn man dann auf die andere Seite geht, durch Schwierigkeiten geht. Und die Jünger haben das erlebt. Wir können Krankheit bekommen, wir können Krebs haben, Schwierigkeiten der Familie. Und wir werden aufgefordert, mit Jesus zu gehen in diese Momente des Lebens, die sich da ergeben. Und dann heißt es hier Vers 36, und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und es waren noch andere kleine Boote bei ihm. Da erhob sich ein großer Sturmwind und die Wellen schlugen ins Boot, so dass es sich schon füllte. Er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sagten ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und da stand er auf, schalt den Wind und sagte zum See: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Da sagte er zu ihnen: Warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sagten zueinander: Wer ist dieser, dass ihm auch Wind und See gehorsam sind? Wir kennen ja zu gut diese Geschichte, ja. Wir haben die ja zu oft auch in der Kinderstunde vielleicht gehört oder erzählt. Aber das ist so wunderbar, was uns hier diese Geschichte aufzeigt von der Geborgenheit Gottes. Dass wir geborgen sind. Wir sehen ja die Geschichte hier mit dem Boot, also die Jünger gehen, steigen mit Jesus ins Boot und auf einmal kommt dieses Ungewitter, diese Wellen. Ja, wir können uns vielleicht die Szene so vorstellen, die Wellen gehen ins Boot hinein. Die Jünger sind total erschrocken, wissen nicht, was da passiert, also wie sie sich abhelfen können. Und Jesus ist da ganz selig und schläft. Und das Wasser, da war so viel Wasser da, dass er wahrscheinlich auch nasse Füße gekriegt hat. Aber er ist da selig da und schläft. Ihr Lieben, was ist denn das für ein Bild? Was ist denn das für eine Einstellung, die ihr Jesus ans Licht stellt, ans Tag legt? Na, einige könnten sagen, naja, Jesus war so müde, todmüde und er musste so schlafen. Sicherlich auch. Aber was gibt ihm so eine Gelassenheit, bei so einem Wetter zu schlafen und ruhig zu sein? Dagegen sehen wir die Jünger. Die Jünger waren total verängstigt. Verängstigt also, was da gerade am Geschehen war, was da gerade passierte. Und sie waren dabei und mit all ihren Kräften dabei, also diese Situation entgegenzugehen. Und auf einmal merken sie, nee, das schaffen wir nicht mehr. Es ist vielleicht doch gut, wir fragen jetzt Jesus. Und dafür ist er gut. Ne? Ich meine, jetzt ich habe hier eine Not und ich kann jetzt Jesus fragen, Herr, hilf mir. Wunderbar. Und das machen sie auch. Sie haben einen großen Glauben, in dem Sinne, dass sie zu Jesus zumindest gehen. Und Jesus ist so gut und hilft ihnen. Aber ich meine, das ist die Einstellung ganz anders wie bei Jesus. Jesus lebte in einer Sicherheit, in einer Geborgenheit. Jesus wusste sich geborgen in der Situation, wo er war. Jesus wusste von dem Psalm 139, ich bin von ihm umgeben. Gott ist überall da. Wir haben das ja gesungen in Lieder heute Morgen, so wunderbar, dass uns zugerufen wird, Gott ist da, überall. Gott ist jetzt hier, jetzt gerade hier. Und Jesus wusste von dieser Sicherheit. Ich bin geborgen. Mein Vater hält mich in seiner Hand. In dieser Situation, wo das Unwetter da ist. Und für die Jünger war das ein Problem, weil sie sagt, nee, wir sind ja am Untergehen. Und die Jünger fragen Jesus, Herr, willst du uns nicht helfen? Egal, was jetzt mit dem Boot passiert, aber hilf du mindestens, dass wir hier gerettet werden. Sie hatten also diese Angst. Aber Jesus zeigt Geborgenheit, indem er zeigt, Jesus ist bei mir, Gott ist bei mir, mein Vater ist bei mir. Was ist, wenn das Boot untergegangen wäre? Nimm an, das Boot wäre untergegangen. Wäre das ein Problem gewesen? Für manche schon. Ihr würdet ja denken, naja, ich meine, das geht jetzt ans Leben. Und ich meine, die andere Sache ist so, dass wir heute auch in einer Gesellschaft leben, wo der Tod an sich das Problem Nummer eins ist. Wenn ihr eine Umfrage machen würdet, was ist deine größte Angst? Wahrscheinlich würde der Tod an erster Stelle kommen. Aber Jesus, in dieser Situation tut er uns auch ermutigen. Er sagt, nichts kann dir geschehen, was nicht also in seinem Willen ist. Und du bist sicher, du bist geborgen, egal was passiert. Auch wenn das Boot untergeht, ich bin da. Wir denken nur in dem Moment vielleicht, dass der Herr uns hilft aus der Situation heraus. Und das ist auch gut. Er zeigt auch seine Größe, indem er uns heraushilft. Aber die Frage ist auch, ist er auch da, wenn er nicht hilft? Und ihr seht ja, hier bedarf tatsächlich einen inneren Glauben, Vertrauen zu unserem Gott. Welcher ist unser Vertrauen? Was haben wir für ein Vertrauen zu unserem Vater? Können wir sagen, egal was mir jetzt passiert, ich bin sicher in deiner Hand? Und ich meine, theoretisch, das kam so gut heute Morgen mit dem fürchte dich nicht. Wir werden in der Schrift so oft ermutigt, fürchte dich nicht. Und ich denke, wir haben das so gut hier drin. Ja? Wir wissen alle, was das Wort sagt. Aber irgendwie, wenn wir dann in der Situation sind, dann geraten wir in Panik. Vielleicht auch wie die Jünger in dem Moment. Und dass wir einfach diese Geborgenheit, diese Gelassenheit brauchen und sagen, Herr, du bist da. Du siehst ganz genau, was ich jetzt durchgehe. Du bist da. Und er wollte den Jüngern praktisch diese Angst des Todes nehmen. In Johannes Kapitel 8, Vers, glaube ich, 51, ich möchte uns diesen Bibelvers lesen. Das ist so ermutigend auch in Bezug auf das Sterben, was uns das Wort Gottes dazu sagt und was Jesus über den Tod sagt. Das ist hier an dieser Stelle sehr ermutigend. Da heißt es, wo habe ich das nochmal? Ja, 51. Da heißt es in Johannes 8, Vers 51, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort hält, dann wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das ist wunderbar. Ich meine, wir kennen ja diesen anderen Vers in Kapitel 11, wo da heißt es, wer mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird er trotzdem leben, ja, in Ewigkeit. Aber hier sagt Jesus was ganz anderes auch. Wer an mich glaubt und meine Worte hält, der wird den Tod nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ihr geplant habt zu sterben. Darf ich euch was sagen? Gibt's auf. Gibt es auf. Weil Jesus gesagt hat, wer mit ihm lebt, wer sein Wort kennt, der wird nicht sterben. Wir sind geistliche Lebewesen, die niemals aufhören werden zu existieren. Niemals aufhören werden zu existieren. Der Zug ist für uns abgefahren, ihr Lieben. In dem Moment, wo mein Vater, meine Mutter mich hier in die Welt gesetzt hat durch Gottes Kraft, da hat diese geistliche so Existenz schon begonnen. Ich bin schon da. Jeder von uns ist ein geistliches Lebewesen, was niemals aufhört zu leben. Stopp. Das ist, was uns die Angst oder der Teufel uns verstehen lassen will, dass wir sterben werden. Nein. Was ihr jetzt gerade seht und wie ich euch sehe, ihr habt einen Körper, ich kann euch so individualisieren, ich kann euch sehen, ihr könnt mich sehen, jedes anders geformt, ja. Aber ihr Lieben, das ist nicht alles. Unsere Persönlichkeit, unsere Seele macht das was ganz anderes aus als nur unser Körper. Wir sind geistliche Lebewesen. Ich bin immer ein bisschen komisch gegenüber diesen Leuten, die denken und sagen, sie wollen sich das Leben nehmen und meinen dadurch tatsächlich einen Schlussstrich zu geben. Gibt nicht. Du kannst es nicht machen. Du kannst hier das Leben wegnehmen und dann, du lebst trotzdem weiter. Weil wir sind geistliche Lebewesen, die nicht aufhören werden zu leben. Natürlich, wenn wir mit Jesus leben und wir ihn kennen und mit seinem Wort Gemeinschaft haben, dann werden wir den Tod nicht sehen, auf alle Fälle. Das heißt, wenn ich jetzt hier zusammenfallen würde und ich würde sterben, dann würde das bei mir ein bisschen dauern, bis ich merken würde, dass es irgendwie was anderes bei mir passiert. Natürlich, ihr werdet sofort meinen Körper hier sehen, der leblos ist und sagt, aha, Mario ist nicht mehr da. Ja, aber ihr seht ja, wir sind geistliche Lebewesen und wir sind dazu bestimmt. Und das ist, was Gott, was Jesus auch den Jüngern vermitteln wollte. Ihr seid sicher, ihr seid geborgen. Der Vater ist da. Wir dürfen uns sicher in seiner Hand wissen. Tatsächlich, dass auch wir uns Dinge begegnen, dass wir mit einer gewissen Gelassenheit gehen können. Natürlich haben wir Schmerzen. Und Schmerzen werden wir, das ist gar nicht so schön. Und keiner von uns will Schmerzen haben. Und verletzt werden. Das sind alles Dinge, die wir durchmachen werden. Und da können wir uns nicht davor dass es nicht bei uns passiert. Aber wir dürfen uns Geborgenheit wissen in ihm. Wir dürfen uns Geborgenheit wissen in ihm. Weil Jesus, wenn Jesus spricht, Jesus ist ja, wir müssen uns klar im Klaren sein, wie Jesus für uns ist. Und ich möchte uns da auch an dieser Stelle sehr ermutigen, dass wir ihm klar in unseren Gedanken, in unserem Herzen wissen, wer ist denn überhaupt dieser Jesus? Wieso bin ich von ihm überzeugt? Oder, kann es auch so eine Tradition werden, meine Verwandten sind Christen, meine Eltern sind Christen, ich bin auch Christ. Nee, wir müssen tatsächlich überzeugt sein. Wir müssen, das muss also in unserem Leben überzeugt sein, in unserem Herzen. Wir müssen wissen, wer dieser Jesus ist. Als Jesus da auf einmal im Boot aufsteht und sagt, still, schweig zu dem Wind. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Wie kann er, das ist ein großes Wunder, den er gemacht hat. Für ihn war das ja eine Kleinigkeit, weil er der Herr aller Herren ist. Er hat die Dinge ja geschaffen. Er weiß, wie sie sind, wie die Dinge zusammengestellt hat. Gott ist der Erhalter, er ist der Schöpfer. Jesus ist der Schöpfer, Schöpfer dieser Welt. Und im Kolosserbrief heißt es, dass alles in ihm besteht. Alles hängt von ihm ab. Stellt euch mal vor, so groß ist er. Ihr zum Beispiel, wenn ich euch sehe, ihr sitzt auf einem schönen Stuhl, ihr seid ziemlich sicher und vertraut auf dem Stuhl, aber habt ihr euch schon überlegt, wer diesen Stuhl hält? Ich meine, die Physiker, der Schreiner, der könnte uns da Dinge sagen und erzählen und so. Das ist klar, wie das alles aufgestellt ist. Aber im Grunde genommen, ihr Lieben, das ist Jesus, der uns erhält, unser Leben erhält. Das hängt alles von ihm ab. Wenn Jesus nicht die Dinge halten würde, dann würden wir unsere Nasen auf dem Boden finden. Die würden uns vom Gesicht abfallen. Er hält uns zusammen. Er hält alle Dinge zusammen, weil er der Schöpfer ist. Und wir müssen uns im Klaren sein, wer dieser Jesus ist und wem wir vertrauen, wem wir folgen. Und Jesus hat gesagt, der hat uns ja gesagt, du kannst dem Vater vertrauen. Du kannst dem Vater vertrauen. Im Grunde genommen, Jesus wollte so gern und oder er will das auch in uns. Er will uns zu verstehen geben, dass wir dem Vater so vertrauen sollen, wie er dem Vater vertraut hat. Oft ist es so, dass wir gern sagen, aha, ich vertraue Jesus. Herr Jesus, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir. Das macht er auch. Aber Jesus sagt, vertraue dem Vater, wie ich ihm auch vertraue. Stellt euch mal vor, die Jünger hätten dem Vater im Himmel so vertraut wie Jesus. Wenn die Jünger sich so geborgen gefühlt hätten wie Jesus, wie hätte das Bild aussehen können? Da hätten sie alle geschlafen. Im Grunde genommen ist es so. Also es ist wichtig, dass wir diesen Gottesvertrauen immer mehr in uns haben, dass wir wissen, wie unser Vater ist und dass er gegenwärtig ist, dass er allmächtig ist, dass wir ihm uns anvertrauen dürfen, unser ganzes Leben, und dass wir ja mit voller Freude auch in dem Alltag gehen können, weil wir ihn an unserer Seite haben. Er ist ja jeden Moment bei uns, das haben wir ja vorhin gesagt. Das sagen wir so oft. Ihr müsst das mal überlegen. Auch wenn ihr anderen Leuten oder Geschwister Zuspruch redet, ja. Ich bin davon überzeugt, dass ihr immer sagt, der Herr ist bei dir. Ja, das ist wahr. Der Herr ist gegenwärtig, der Herr ist da. Wir sind bei ihm geborgen. Jesus wusste sich in Gott geborgen. Er sagte, hier gerade, wo ich bin, bin ich sicher. Ich bin sicher in Gott, weil Gott mich hält. Er wusste, Gott füllt den Himmel und die Erde. Gott ist überall da. Wir sagen oft, dass Gott in unserem Herzen ist, aber das ist nicht nur in unserem Herzen, er ist hier, daneben auch. Er ist überall da. Einer hat mal gesagt, oder ich glaube, das steht auch in der Bibel, das ist näher als je du gemeint hast. Der Gott ist so nah, das ist näher als die Luft, die ich jetzt hier gerade einatme. Gott ist da, Gott ist hier. Es gibt also keinen Ort, wo Gott nicht gegenwärtig wäre. Gott ist überall gegenwärtig. Sicherlich, wir wissen das auch von der Schrift, dass es einen Ort geben wird, wo Gott nicht gegenwärtig ist. Weil das ist ein Ort, wo Gott gesagt hat, okay, da kommen die Leute, die von mir nicht wissen wollen, die mein Angesicht sowieso nicht sehen wollen. Und da hat sich Gott diesen Platz ausgedacht, das ist nämlich die Hölle, wie die Bibel sagt. Und dann ist klar, da werden die Leute hingehen und das ist der beste Platz für sie, wo Menschen, also die dort Gott nicht sehen wollen, dann werden sie das auch bekommen, was sie sich wünschen. Aber Gott in sich ist überall gegenwärtig, in das ganze Universum. Er hält, erfüllt den Himmel und die Erde. Und auch wenn das Boot untergeht, er ist da. Deshalb bist du sicher, du bist geborgen, dort wo du bist. Geborgenheit hängt nicht mit der Situation, sondern mit deiner Herzenseinstellung, was in mir ist, wie mein Vertrauen zu meinem Gott ist. Ich bin sicher, weil ich weiß, mein Vater hält mich in der Hand. Und wenn ich meine, wie die Welt sagt, zu sterben oder so oder hier, dann ist es sowieso nicht. Ich werde bei Gott sein. Ich werde sein Angesicht sehen. Das ist, was die Schrift uns zuruft, was Jesus uns auch sagt. Deshalb sorgst du dich um dein Leben? Bist du besorgt? Jesus sagt, was sorgst du dich um dein Leben? Um Essen, Trinken, Kleidung? Ist nicht notwendig, weil du bist bei mir geborgen. Oft ist es auch so, dass wir uns vielleicht auch Sorgen machen, wie könnte der morgige Tag aussehen? Wie könnte die Zukunft aussehen? Und wenn ich morgen krank werde, das kann eine Sorge sein. Aber in Jesus, in unserem Gott, sind wir geborgen. Wir sind in ihm geborgen. Er hält uns in seiner Hand. Wir sind sicher in ihm. Und ich möchte uns das als Ermutigung geben, weiterhin, dass wir daran halten, dass wir bei Gott geborgen sind. Übrigens, das Wort Geborgenheit finde ich in der deutschen Sprache wunderbar. In Italienischen gibt es dieses Wort nicht. Stellt euch mal vor, wenn ich in Italien auf Italienisch Geborgenheit sagen will, dann muss ich das umschreiben. Ich kann nur sagen, ich bin sicher irgendwo. Aber Geborgenheit, es ist wunderbar, weil Geborgenheit, das bist da so ein rundrum Schutz. Ich bin sicher, also das ist wunderbar in der deutschen Sprache. Es gibt da so manche Wörter, sind in der deutschen Sprache auch gut. Weil die Italiener sagen immer, die deutsche Sprache ist schwer und so. Aber das ist wunderbar, wenn man dieses Wort Geborgenheit nimmt. Und ihr Lieben, wir dürfen geborgen sein in Gott. Und ich weiß und ich habe ja gehört, auch durch Gebetsanliegen, dass es einige Geschwister gibt, die durch manche Schwierigkeiten gehen, auch gesundheitlich. Und ich möchte uns allen Mut zureden, auch diesen Geschwistern, dass es sich ja einfach diese innere Freude haben, dass wir sicher sind in Gott. Wir sind sicher bei ihm. Er hält uns. Und wenn das Boot untergeht, ist es okay. Gott kann auch das Boot, wenn er untergeht, auch hochbringen. Das ist klar. Gott kann alles. Aber wir sind sicher bei ihm. Amen.